Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Hey zusammen und herzlich willkommen zurück zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast zur Wissenschaft hinter Serien, Filmen und Games. Mit mir hier sind wieder Anne-Dorette Ziems, Wissenschaftsjournalistin und Physikerin.
Hallo.
Und Wissenschaftsjournalist und Science-Presenter Jack Popp.
Hallo.
Und ich bin Henry Holler-Moritz, Physiker und Physikdozent an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Das hier ist eine ganz besondere Folge. Wir haben zum ersten Mal aus einer Aufzeichnung zwei gemacht, weil wir einfach so viele coole Sachen zu erzählen haben. Deswegen gibt's hier den zweiten Teil zum Franchise Jurassic Park. Den anderen Teil könnt ihr euch natürlich auch dort anhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Und genau wie in der ersten Folge ist auch in dieser Folge unser Dino-Experte wieder mit dabei, Dr. Oliver Winks, der ist Paläontologe und Leiter des Naturkundemuseums in Bamberg. Der hat uns schon in der ersten Folge mega gute Sachen erklärt und deswegen ist er natürlich hier auch wieder mit dabei. Und wir haben ja auch noch einen Cliffhanger aus der ersten Folge, den lösen wir dann tatsächlich in dieser Folge jetzt endlich auf, aber erst ganz am Ende.
Und jetzt auf in die Wissenschaft hinter Jurassic Park. Jurassic Park hat ja ziemlich geprägt, wie wir uns so Dinosaurier vorstellen und überhaupt macht ja so die Popkultur und irgendwelche Kunst schon was damit, wie wir bestimmte Zeiten oder bestimmte Ereignisse irgendwie so im Kopf haben. So Soldat James Ryan ist so typisch für den Zweiten Weltkrieg und Jurassic Park ist es so, dass die Blaupause irgendwie für Dinosaurier. Und Dinosaurier, die stellt man sich da ja so vor wie große Echsen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so nachdem man Jurassic Park gesehen hat, so die ersten paar Filme, denkt man, das sind irgendwie große Eidechsen.
Ist ja auch damals tatsächlich noch irgendwie State of the Art gewesen, ne? Dieses ganze Federding
ja.
Und so, das kam ja alles sehr viel später.
Genau, das kam viel
aber
später.
Aber für damalige Verhältnisse war das gar nicht so falsch, wie sie es dargestellt haben.
Es wurde auf jeden Fall auch immer von Riesenechsen gesprochen, auch noch lange Zeit, oder? Also auch nach Jurassic Park noch lange Zeit.
Also Dinosaurier heißt ja auch schreckliche Echse. Mhm. Also man hat ja auch früher gedacht, dass das irgendwie wie so Eidechsen sind, so einfach in groß. Und wie man jetzt von den Knochen auf das Aussehen von diesen Dinosauriern schließen kann, das haben wir Oliver Winks gefragt und dazu hat er Folgendes gesagt.
Die Knochen geben uns Hinweise darauf, wie die Muskeln saßen. Wir haben die heutigen Tiere, mit denen dann anatomische Vergleiche gemacht werden. Also das heißt, heute werden Tiere zerlegt, seziert, werden die einzelnen Muskeln freigelegt, man guckt, wie groß sind die, wo sitzen die überhaupt an in den Knochen, das vergleicht man dann mit den rauen Stellen an den fossilen Knochen, wo damals die Sehnen und die Muskeln dran saßen. So, dann können wir ungefähr sagen, wie groß waren die Muskeln, wie dick waren die Muskelpakete und dann geht's um die Haut. Bei der Haut ist es so, dass wir auch ein paar Dinosaurier-Mumien in Anführungszeichen haben, das heißt eigentlich mumifizierte Tiere, die dann eingebettet wurden, wo sich die Haut erhalten hat. Man hat Hautabdrücke, man sieht also, wie waren die Schuppen, welchen Teilen waren sie groß und welchen waren sie klein. Das heißt, das ist auch unterschiedlich bei unterschiedlichen Dino-Gruppen. Also man weiß auch, dass nicht alle Schuppen hatten, weil gerade diese kleinen Raubdinosaurier hatten auch Federn, schon wie die Vögel. Und bei einigen anderen Gruppen, also Zitakosaurier zum Beispiel, das sind so frühe Verwandte von vom Triceratops, also mit dem Kragen, mit dem Knochenkragen. Die hatten auch so Borsten hinten am Rücken, also fast auch so wie so lange Haare, aber das waren schon so eher so Protofedern. Da gibt's ein ganz tolles Exemplar im Frankfurter Naturmuseum.
Borstensaurier.
Borstensaurier. Und es gibt mumifizierte Haut. Also, dass die Knochen irgendwie versteinert werden, weiß man ja, ne, dass man diese Knochen findet, aber dass man tatsächlich noch Haut findet und Federn und dieses ganze Zeug. Und
das ist krass.
Das ist einfach so irre, wie lang das Zeug hält.
Ich habe da gesehen, dass das teilweise eben mit dem Sediment zu tun hat, wenn du zum Beispiel nach so einem Ereignis wie einem Vulkanausbruch, da hast du ja Asche und Asche ist ja super filigran und die kann sich halt auch um diese ganz, ganz, ganz feinen Strukturen wie so Federn drumherum legen. Und wenn das dann fossilisiert, hast du eben dann so einen super feinen Abdruck davon.
Ich fand es ehrlich gesagt richtig traurig, als so rauskam, dass die Raptoren eigentlich Federn hatten. Weil das hat sie direkt irgendwie weniger cool gemacht und weniger furchteinflößend, als sie bei Jurassic Park so wirken.
Aber es gibt auf YouTube auch Videos, wo Leute vor Hühnern abhauen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, stimmt, das gibt's auch.
Wenn man,
ja,
wenn man so einen Huhn mit Zähnen züchtet, ey, dann musst du auf jeden Fall echt aufpassen vor den Hühnern. So.
Ja.
Aber trotzdem bleibt ja jetzt bei den Dinosauriern nichts übrig, was irgendwie die Muskeln sind. Ja, also wie groß waren die und so. Und da hat er ja schon gesagt, dass man das mit heutigen Tieren vergleicht. Mhm. Und das Problem ist aber so ein bisschen bei Jurassic Park, die sehen so ein bisschen aus, als hätte man so das Skelett mit so ein paar Muskeln einfach mit Haut überzogen. Ja, also so richtig viel Muskeln sind da nicht. Und ich habe auch gelesen, dass sie wahrscheinlich viel, viel fülliger waren. Ja, und man geht auch davon aus, dass Dinosaurier Lippen hatten.
Oh. Das
ist so weird, ey, die Vorstellung.
Aber das ist auch mit, da gibt es da, was mal, dieses eine Meme, was mal durchs Netz irgendwie ging, wo so ein Bild von einem Kaninchen war. Und daneben quasi so, wie sich Leute später nur anhand von einem Kaninchenfossil vorstellen, wie ein Kaninchen aussah. Und dann halt auch nur so die Knochen überzogen, wie wir das bei Dinos immer machen. Das sieht einfach so gruselig aus.
Genau. Also wenn man sich so ein Skelett von irgendeinem Tier anguckt, dann könnte man ja mal so ein Bingo machen und sagen, okay, was ist das? Und bei den wenigsten Tieren erkennt man es sofort. Weil diese ganzen Weichteile, die geben ja dem Tier dann das eigentliche Aussehen. Ne? Mhm. Ende der 90er hat man dann in China die ersten versteinerten Federn entdeckt. Und diese Federn, die hatten fast ausschließlich die Theropoden, also so Raubsaurier wie der Velociraptor. Und genau diese Gruppe hat sich dann auch zu den Vögeln entwickelt. Und in den neueren Jurassic Park Filmen, da haben ja dann die Velociraptoren auch so Federn. Also die sind ja noch nicht so ganz durchgefedert, aber so am Kopf haben die ja schon die Federn.
Die haben so Ansätze davon. Ja. Die haben so ganz leichte Ansätze davon, genau. Ja. Und die haben aber auch einen Saurier, der komplett ein Federkleid hat, der Pyroraptor. Bei dem haben sie es aber voll verkackt. Also sie geben ihm das komplette Federkleid und das sind aber so Hühnerfedern und dann taucht er damit. Also er hat nicht so Pinguinfedern, die wasserabweisend sind, sondern so Hühnerfedern, der würde halt komplett absaufen. Also sie wollten es richtig machen, haben es gleich wieder verkackt.
Also in dem letzten Jurassic Park Film, da haben die das ja auch so gemacht, dass die dann den Velociraptoren schon so kleine Federn gegeben haben, aber wahrscheinlich hatten die Velociraptoren einfach viel, viel mehr Federn. Und viele Dinos waren eben wahrscheinlich nicht so nackt, wie wir es in diesen Filmen sehen. Mhm. Und das Fossil, das man in China gefunden hat, das ist der Sinosauropteryx. Und der hat beispielsweise viel, viel früher als T-Rex gelebt. Und T-Rex ist als Art, oder der Tyrannosaurus ist als Art ein Nachfahre von dem. Und deswegen hatte der Tyrannosaurus wahrscheinlich auch Federn. Jetzt nicht so krass viele, aber so ein paar vereinzelte vielleicht schon. Und jetzt kann man sich fragen, wozu hatten die denn Federn? Also fliegen wahrscheinlich ja nicht, dafür waren sie natürlich viel, viel zu groß. Und zum Warmhalten wahrscheinlich auch nicht, weil die meisten Dinos, die waren so groß, dass die sogenannte Gigantothermie zur Regulierung ihrer Körpertemperatur genutzt haben. Und beispielsweise Reptilien, die sind wechselwarm, das heißt, sie müssen sich ab und zu in die Sonne legen, um ihre Körpertemperatur zu erhöhen. Und Tiere mit Gigantothermie, die haben so ein großes Volumen im Vergleich zu ihrer Oberfläche, dass die Körpertemperatur konstant bleibt, weil der Wärmeverlust über die Oberfläche eben relativ gering ist. Und die Federn waren entweder recht klein und nur an bestimmten Körperstellen wie dem Schwanz oder am Kopf so groß. Wahrscheinlich haben die damit irgendwie kommuniziert, wie Vögel auch. Und beim Velociraptor, der war ja so ein krasser Jäger, da könnten die Federn auch zur Stabilisierung bei schnellen Manövern irgendwie gedient haben. Man kann sogar über die Farbe von Dinos Schlussfolgerungen anstellen. Dazu hat Oliver Wings das hier gesagt.
Da hätte ich vor 20 Jahren gesagt, ach, das kriegen wir nie raus, wir wissen nie, was die für eine Farbe haben. Mittlerweile ist es schon erstaunlich, was die Geochemie alles so zustande bekommt. Es haben sich Farbpartikel erhalten. Was sich sehr gut erhält, sind Melanosome. Das ist früher hat man die, also wenn man im Rasterelektronenmikroskop auf jetzt so ein Stück fossile Haut schaut oder versteinerte Haut schaut, dann sieht man meistens irgendwie bei einer richtig großen Vergrößerung so kleine rundliche Kügelchen. Und die wurden früher für so Bakterien gehalten, die da auch fossil erhalten sind, also die einfach bei der Zersetzung entstanden sind. Heute weiß man, dass das eigentlich Farbpartikel sind von schwarzer Farbe. Das heißt, die haben sich wirklich prima erhalten. Das heißt, man kann durchaus jetzt, wenn man ein relativ großes Stück Haut hat, unterscheiden, wie groß war der Schwarzanteil da drin und weiß dann zum Beispiel, dass einige Dinosaurier gefleckt waren. Es ist natürlich eine absolute Ausnahme, dass sich solche fossile Haut erhalten hat. Bei den allermeisten Knochen weiß man es nicht und dann geht man auch von den nächsten lebenden Verwandten aus oder Tieren, die auch in dem gleichen Habitat oder einen ähnlichen Habitat, was es heute noch gibt, also im gleichen Lebensraum leben würden, gleiche Lebensart haben. Also Pflanzenfresser müssen sich eher tarnen. Fleischfresser sollten aber auch nicht zu bunt sein, weil sonst machen sie sich gleich wieder kenntlich, wenn sie es selber jagen wollen. Also das, aber die können sich schon leisten, so ein bisschen Farbe zu haben. Und das sind so die Voraussetzungen, wo man dann solche Rekonstruktionen mit erstellen kann. Counter Shading ist so ein großes Ding, also dass die Tiere unten, dass der Bauch meistens heller ist als der restliche Körper, damit sie halt besser getarnt sind. Und das ist auch was die Tiere natürlich nie bewusst machen, sondern was einfach im Zuge der Evolution so entstanden sind, weil die Tiere, die besser getarnt waren, wurden weniger gefressen und haben sich besser fortgepflanzt.
Geil, oder? Sogar Farbpartikel sind übrig.
Ah, das ist so krass.
Und also, ich glaube, du machst dir einfach keine Vorstellung, was Millionen Jahre sind, ja? Also, wenn ich einen Apfel rumliegen lässt, dann findest du nach einer Woche schon krass und weißt nicht mehr so genau, was das ist. Aber, weißt du?
Nach
Millionen Jahren.
Aber da ist das andersrum, der ist dann mega von Pflaumen überzogen und nicht mehr.
Ja, genau, stimmt. Kriegt doch Federn.
Ja. Ja, also allein über das Aussehen kann man nach Millionen Jahren noch so viele Aussagen treffen. Und man kriegt sogar irgendwie raus, wie die Dinosaurier sich verhalten haben. Und das sehen wir ja in Jurassic Park auch, so Tyrannosaurus und Velociraptoren, das sind so die krassen Jäger und diese Sauropoden, also die Dinos mit diesen riesigen langen Hälsen, das sind so die easy Pflanzenfresser, die wahrscheinlich so ein bisschen waren wie heutige Elefanten oder sowas, ne? Aber wie kriegt man jetzt eigentlich raus, wie sich so Dinos verhalten haben? Dazu hat Oliver Wings auch was gesagt.
Genau, also die Knochen sagen uns natürlich wahnsinnig viel aus, insbesondere wenn sie nachher nochmal angeknabbert wurden, dann sagt uns das nämlich auch was über die Aasfresser aus. Aber es ist natürlich nur ein Aspekt, also es geht da vor allen Dingen auch um Spurenfossilien, also das heißt Fußabdrücke in erster Linie, aber auch irgendwie alle anderen Reste der Tiere, also das geht über den Kot zum Beispiel, es geht über Magensteine, solche verschiedenen Fossilien sagen uns ja oder zeigen uns Einblicke aus dem Leben direkt. Ja, also wenn ein Dino langgestapft ist, dann ist das wirklich ein kurzer Ausschnitt aus dem Leben des Tieres. Und dann können wir natürlich diese Fußspuren untersuchen. Das müssen wir häufig machen, auch mit Vergleichen zu heutigen lebenden Tieren. Also jetzt die Dinospuren zum Beispiel, da gibt es häufig Vergleiche mit Vögeln, Straußen, also gerade die Ratiten, also diese großen Laufvögel sind da wichtig, weil also der Strauß hat nur 2 Zehen, aber die meisten anderen haben 3 Zehen und das ist wie bei den Raubdinosauriern zum Beispiel. Und deshalb kann man sehr gut auch diese Fußmorphologie vergleichen. Wir haben die Knochen von den Dinos und wir haben die Knochen heute von den Straußen zum Beispiel. Und wir wissen, wie der Strauß läuft und wie sein Fuß geformt ist. Und dann können wir uns die Knochen vom Dino angucken und können daraus spekulieren, wie konnten die laufen. Und das kann man dann zum Beispiel auch überprüfen mit solchen Funden von solchen Fußspuren. Macht das Sinn? Oder gibt es da irgendwas, was wir übersehen haben? Und so tastet man sich dann immer näher ran an das Leben. Auch was so die Fundstellen selber angeht von den Fossilien, kann man durchaus sagen, haben die zum Beispiel im Familienverband gelebt? Also bei Europasaurus zum Beispiel halte ich das für durchaus sinnvoll, dem kleinen Zwerglanghals, weil da haben wir in der Fundstelle Knochen von ja, fast Babys, also mehreren Wochen alten Tieren bis hin zu ausgewachsenen Tieren gefunden, alle zusammen in einer Schicht. Und das würde ich jetzt mal so interpretieren, dass die alle zur selben Zeit gestorben sein müssen und wahrscheinlich auch dann an einer derselben Stelle waren. Wir haben sonst kaum andere Funde. Insofern war das wahrscheinlich eine Herde, wo die auch mit ihren Jungtieren damals rumgezogen sind. Und das sind so Hinweise, denen wir folgen können. Und natürlich ist das nie hundertprozentig akkurat, aber das ist halt die beste Interpretation, die wir momentan machen können.
Aber mega geil, dass man anhand von Fußspuren rauskriegt, wie die sich bewegt haben, was die irgendwie gemacht haben. Und bleiben wir mal beim Tyrannosaurus. Das ist ja der heimliche Star von Jurassic Park. Ja, der taucht ja in jedem Film auf und jagt und frisst immer alle. Und den hat man so im Kopf als die absolute Killermaschine. Und im ersten Jurassic Park macht er ja auch Jagd auf diesen Jeep, nachdem sie den Ian Malcolm da unter den Kloresten gefunden haben, nach dieser Attacke. Und da haben wir Oliver mal gefragt, ob das bei dem T-Rex so akkurat dargestellt ist. Und dazu hat er das hier gesagt.
Also T-Rex ist sowieso so eine Nummer für sich. Also T-Rex ist so gut erforscht als fossiles Tier. Man würde sich wünschen, dass die meisten Säugetiere, die es heute noch gibt, oder die meisten Wirbeltiere, die es heute noch gibt, so erforscht werden wie T-Rex. Also wir wissen über T-Rex viel, viel mehr als über die meisten heute noch lebenden Wirbeltiere. Es gibt zu T-Rex natürlich diverse Studien und es ist natürlich ein super populäres Thema und je spektakulärer die Ergebnisse sind, die man dann raushaut, desto eher gibt es dann auch großes Medienecho. Das heißt, da gibt es immer mehrere Lager. Da geht es ja darum, war der Aasfresser oder hat er aktiv gejagt und so weiter. Ich gehe mal davon aus, dass er beides gemacht hat. Also wenn so ein Tier Aas findet, frisst er das natürlich, aber ich denke mir, der konnte durchaus auch aktiv jagen. Und das hat er eher gemacht, indem er sich auch versucht hat, ein bisschen zu tarnen und dann also als aus dem Dickicht rausgeschossen ist, ja, und seine Beute in einer kurzen Strecke erwischt hat. Also er war sicherlich nicht so ein schneller Läufer wie in Jurassic Park dargestellt, wo die ja mit dem Jeep davor wegfahren und der rennt dann noch hinterher mit 40 oder 50 km/h. Das funktioniert nicht. Da gibt es durchaus diverse Studien, die zeigen, dass das Tier halt einfach zu groß war und auch zu schwer gebaut war, um überhaupt auf diese Beschleunigung zu kommen und dann auch sein Körpergewicht halten zu können.
Er war zu fett zum Sprint.
Oh je. Aber krass, dass man so viel über den weiß, oder? Dass der besser erforscht ist als lebende Tiere.
Ja, das finde ich irre.
Absolut irre. Und da könnt ihr mal sehen, wie viele Fans der hat.
Ja,
ja, das ist genau wie Oliver Winks gesagt hat, das ist einfach nur, weil das so populär ist und man jedes Mal dann auf so Medienecho hofft, damit seine Forschung quasi vorangetrieben werden kann mit noch mehr Forschungsgeldern und so. Es ist sad, aber auch cool für den T-Rex und für uns, die es interessiert.
Und das, obwohl es noch gar nicht so viele Skelette gibt, ne? Es sind irgendwie 50 oder so, die bislang entdeckt wurden. Das ist gar nicht so viel.
Das ist nicht so viel, aber wie viele Informationen man da rauskriegt, ne? Zu der Geschwindigkeit habe ich auch noch eine Studie gefunden von der Uni Manchester. Und die haben die Abstände von den Fußabdrücken genommen und haben über die Beinlänge mit so einer Formel berechnet, wie schnell der war, und haben dann auch so Computersimulationen gemacht. Und da sind die drauf gekommen, dass der so mit 20 km/h maximal gerannt ist. Also man könnte easy mit dem Fahrrad fliehen.
Außer du, Henry, weil dein Fahrrad ist weg.
Das stimmt. Ich wäre verloren.
Du bist gefressen, leider.
Gott sei Dank habe ich es zur Aufzeichnung geschafft. Mann. dass er auch Jäger war, also man hat ja lange Zeit gedacht, er ist Aasfresser, wie Oliver auch gesagt hat, dass er tatsächlich auch gejagt hat, hat man daran gesehen, dass in der Wirbelsäule von einem Hadrosaurus, das war so ein Pflanzenfresser, hat man einen Zahn von einem T-Rex gefunden. Und dieser Hadrosaurus, der hat nach diesem Angriff noch gelebt. Also der ist da irgendwie geflohen und hat bei der Flucht den Zahn rausgebrochen. Und da hat man eben gesehen, alles klar, der T-Rex hat also aktiv gejagt und das Opfer konnte aber fliehen.
Mega. Auch schon wieder so krass, dass man das gefunden hat. So, ja klar, so ein Zahn in so einem anderen Dino.
Genau, was auch wieder für ein Zufallsfund, ne? Da ist dieser Saurier, der hat so einen T-Rex-Zahn im Buckel und dann plötzlich, ah krass, alles klar, Jäger.
Ja,
mega, ist das? Cool.
Es ist halt auch immer so ein bisschen wie so ein Escape Room lösen, ne? Es ist immer ein Puzzeln. Es ist eigentlich alle Spiele, die du magst, ja? Es ist Schatzsuche, es ist Puzzeln, es ist Escape Room. Du musst irgendwelche Szenarien rekonstruieren.
Ja.
Es ist mega geil. Ja.
Und noch eine Sache zum Velociraptor. Die jagen ja in Jurassic Park im Rudel. Aber das war wahrscheinlich nicht so, weil erstens hat man noch keine Spuren von mehreren Raptoren nebeneinander gefunden und es gibt noch eine andere coole Variante, um auf Rudelverhalten zu schließen, und zwar mit der Isotopenanalyse. Also Isotope, das sind ja verschiedene schwere Varianten von einem chemischen Element. Mit Hilfe von diesen Isotopen kann man eben rausfinden, was und wo ein Tier gefressen hat und wo es eben in der Nahrungskette steht. Und diese Isotope, die reichern sich eben in den Knochen und den Zähnen an. Und man hat den Dromaeosaurus untersucht. Das ist ein naher Verwandter vom Velociraptor. Und da haben die Forschenden eben Sauerstoff- und Kohlenstoffisotope von diesen Tieren in verschiedenen Altersstufen untersucht. Und da kam raus, dass Jungtiere was anderes gefressen haben als die Erwachsenen. Und würden die jetzt im Rudel jagen oder in so einem Familienverband leben, da hätte man also dann eine ähnliche Isotopensignatur gefunden, aber hat man nicht. Und ja, so kann man eben rekonstruieren, wie die gelebt haben und gejagt haben. Echt krass.
Wahnsinn. John Hammond, der Milliardär, mit dem alles angefangen hat, der hat ja zwei berühmte Zitate. Das erste ist:
Willkommen im Jurassic Park.
Und das zweite ist:
Ich habe keine Kosten gescheut.
Und das sagt er ja mehrfach im ersten Teil, ja, dass er da irgendwie sehr sorgfältig diesen Park konstruiert und sich erdacht hat. Und es ist einfach eine dreiste Lüge, ja. Also wenn du das ganz genau dir anschaust, Jurassic Park, der spart an allen Ecken und Enden, ja. Es gibt massig Sicherheitslücken, die Jeeps gehen nicht, dann fällt der Strom aus.
Dann ist irgendwie der Sicherungskasten leider ein paar Meilen weiter weg vom restlichen Gebäude. Ja. Und da müssen die dann erstmal hin.
Genau, der Programmierer ist unterbezahlt und überfordert. Und dann sagt auch noch der Chefingenieur,
das ist Punkt 151 auf der heutigen Fehlerliste.
Also es geht drunter und drüber und er lädt sich ja schon Gäste ein, ne? Also so ganz kann das nicht hinhauen. Ich habe mir mal so ein bisschen die Kosten vorgenommen, die uns in den Filmen da aufgetischt werden. Wenn wir jetzt natürlich auf den Park und dieses ganze DNA-Vorhaben schauen, dann kann man natürlich nur raten, wie viel sowas kosten würde. Das ist alles eine Blackbox. Aber wir haben ja Oliver Winks dabei, deswegen habe ich mal geguckt, wo wir ihn da mit reinnehmen können, um mal zu schauen, ob wir da mit den monetären Zahlen vielleicht auch ein bisschen behumst worden sind. Die erste Szene, die ich mir angeguckt habe, ist diese, wo John Hammond die beiden Paläontologen kennenlernt, also Ellie Sattler und Alan Grant. Und der kommt ja quasi in deren Trailer an der Ausgrabungsstätte und macht sich erstmal einen Sekt auf. Er geht an den Kühlschrank und klaut sich erstmal die Sektflasche. Und dann schnauzen sie ihn erstmal an und dann merken sie, oh fuck, das ist ja unser Geldgeber. Und er sagt zum Beispiel, ich habe ja hier ihre Forschung supported mit $50,000 pro Jahr. Und dann sagt er, wenn die jetzt mitkommen und den Jurassic Park begutachten, dann wird er diese Grabungskosten für die weiteren 3 Jahre übernehmen. Ja, also es sind Fixkosten von $50,000 pro Jahr für diese Ausgrabung. Und da wollte ich von Oliver Winks erstmal wissen, ist es denn überhaupt eine realistische Zahl? Was kostet denn so eine Ausgrabung?
Ausgrabungen selber sind meistens relativ günstig. Vielleicht so aus meiner Erinnerung mal vielleicht so ein paar Zahlen. Also ich war mal in Grönland mit einem dänischen Team, die hatten mich damals eingeladen mitzukommen. Das war mit so die teuerste Ausgrabung pro Person. Das waren, ich glaube, 13.000 bis 15.000 Euro pro Person, die dran teilgenommen hat für diesen einen Monat in Grönland. Das war aber logistisch natürlich ein wahnsinniger Aufwand. Man muss natürlich die ganze Sicherheitsausrüstung mitnehmen. Man muss irgendwie doppelt so viel Essen mitnehmen, wie man plant für diesen Monat, falls da irgendwie schlechtes Wetter ist und man nicht wieder rauskommt. Es geht nur über Hubschrauber. Es gibt also mehrere Flüge erstmal, um dahin zu kommen. Die Versorgung läuft über Hubschrauber. Der Abtransport der Fossilien läuft über Hubschrauber. Das heißt, wirklich schwere Gesteinsblöcke mit Fossilien wurden dann in den Hubschrauber verladen und so weiter. Da kostet die Hubschrauberstunde, kostet, also damals waren es, glaube ich, 1.000 Euro, mittlerweile ist es wahrscheinlich das Doppelte. Also das ist so die teuerste Ausgrabung, wo ich mitgemacht habe. Das wäre bei in der Antarktis ähnlich. Das ist der einzige Kontinent, der mir noch fehlt bei so einer Ausgrabung. Da hoffe ich, dass ich irgendwo mal mit reinkomme in so einem Team. Aber das ist natürlich auch sehr begrenzt, was da an Forschung betrieben wird, weil es eben so teuer ist. Andere Ausgrabungen waren relativ günstig. Also ich war mal mit einem Team von 10 Personen für fast einen Monat in China. Das ist auch schon eine Weile her jetzt, aber das waren damals auch so 30.000 Euro. Ne? Und das waren inklusive der Flüge. Also das war, das ging, das mag jetzt heute wahrscheinlich auch mehr sein, aber das kann man alles organisieren. Je zivilisierter die Gegend ist, desto einfacher ist es. Selbst wenn man dann Hotels zahlt, ist es nicht so teuer, als wenn man irgendwie die Logistik für eine sichere Expedition in eine abgeschiedene Gegend organisiert.
Also gar nicht so krass, ne?
Ja, aber John Hammond bezahlt ja auch für das ganze Jahr.
Ja, aber du musst das ja inflationsbereinigt betrachten. Das habe ich natürlich umgerechnet. Also $50,000 Anfang der 90er Jahre sind heute $120,000. Und wenn du dir das Team da von Leuten anschaust auf der Site, das sind ein bisschen mehr, glaube ich, als 10 Personen. Aber wenn er jetzt sagt, ein Monat China, ja, die sind ja dort in den USA, ne? Im Film. So, und jetzt müssen die nach China, 10 Personen, 30.000 Euro. Also ich finde, das geht schon in dieselbe Richtung. Das kann man miteinander vergleichen, würde ich jetzt mal
sagen. Aber
behaupten.
Du musst ja dann trotzdem diese anderen Leute, die da jetzt mit dir graben, wahrscheinlich Grant und Sattler, die werden ja wahrscheinlich von der Uni bezahlt oder sowas. Mhm. Und du musst ja aber auch die anderen Leute, die graben, bezahlen.
Ja, aber mit $120,000.
Also ja, oder du bezahlst sie halt auch nicht, ne, wenn das so Studierende einfach sind.
Ja, aber dann auch das ganze Gerät und so.
Aber er hat es ja gesagt, also guck mal, du bist jetzt bei 10 Personen mit Gerät und mit Transport und Flug bei 30.000 Euro für einen Monat. So, jetzt müsstest du das natürlich mal 12 nehmen, da bist du ein bisschen bist du vielleicht bei 400.000, nicht ganz 400.000. Aber wenn du jetzt sagst, es ist vielleicht nicht ganz so aufwendig, weil du nicht bis nach China musst, sondern du bist schon vor Ort in den USA und dann kriegst du $120,000 dafür, dann ist das jetzt nicht super weit weg, dann ist es vielleicht die Hälfte.
Okay,
weißt du? Dann arbeiten die anderen halt ein bisschen günstiger. Sie sind ja die Stars.
Überzeugt.
Ja.
Also es ist jetzt nicht ewig weit davon weg. Teurer wird dann die Präparation. Ja? Also die Grabung alleine ist nicht der Kostenfaktor. Aber Hammond hat ja zum Beispiel auch in der Eingangshalle 2 riesige Skelette stehen. Ne? Ein T-Rex und ein Alamosaurus. Und da sind dann Präparatoren mehrere Jahre dran beschäftigt. Ja? Wenn man das jetzt wie dort in der Halle natürlich auch noch montieren will und richtig cool drapieren, dann muss das natürlich noch viel krasser bearbeitet werden. Dann musst du eben, ne, wie wir gesagt haben, die Skelette auffüllen. Also du musst quasi künstliche Knochen dann mit einbauen. Dann musst du da auch irgendwelche Halterungen reinpacken, die für die Knochen verträglich sind. Und dann musst du da alles miteinander verwursteln. Bei dem Tristan Otto in Berlin war das zum Beispiel so, dass allein der T-Rex-Schädel 180 Kilo gewogen hat. Das heißt, das, was die da oben drauf gesetzt haben, ist eine Replika. Also der Schädel, der sitzt in der Vitrine daneben, den kannst du dir auch angucken, aber es ist eben nicht der Originalschädel, weil die den einfach nicht montiert bekommen hätten. Beziehungsweise besteht ja auch, also das ist einfach auch ein Sicherheitsrisiko, ne, dass das dann dabei kaputt geht.
In solchen Museen haben die auch richtig oft dann neben der Ausstellung quasi noch so einen Raum, wo man so gucken kann, wie die das präparieren. Ist auch ganz
ja,
cool.
Das ist,
also dass
das ist
so ein bisschen
spannend.
Live gemacht wird. Ja.
Ja, Oliver hat gesagt, dass man da bei so einer Präparation schnell mal bei 100.000 Euro ist. Also das geht dann tatsächlich auch nochmal ordentlich ins Geld. Aber das sind jetzt für einen Milliardär irgendwie natürlich alles keine Summen. Das zahlt er aus der Portokasse. Also das haut schon mal hin, das finde ich relativ realistisch. Was wir noch vergleichen können, ist eine Szene aus den neueren Filmen. Und ich habe mir was rausgesucht aus Jurassic World Fallen Kingdom. Da geht es ja darum, dass sie dann eben, ne, Anne, wie du gesagt hast, diese Hybrid-Saurier züchten und da so ein bisschen DNA-Hokuspokus mit dabei ist, ne, dieses Baukastenprinzip, ein bisschen was hiervon, ein bisschen was davon. Und warum machen sie das? Sie machen das, um so eine geheime Auktion zu starten. Also die holen sich die richesten people on the earth, holen die sich in irgendeinem Keller, in so einer Mansion in Kalifornien. Und im Keller fahren die dann quasi in so riesigen Käfigen die einzelnen Dinos rein und versteigern die. Und da habe ich mal geguckt, es gibt ja tatsächlich echte Dino-Auktionen. Natürlich nicht für reale Dinosaurier, aber für Dino-Skelette. Und das ist tatsächlich auch ein wachsender Markt. Vor ziemlich genau einem Jahr ist ein Stegosaurus-Skelett in New York versteigert worden. 3 Meter hoch, 8 Meter lang, 150 Millionen Jahre alt, wurde als das vollständigste und am besten erhaltene Stegosaurus-Skelett angepriesen von Sotheby's. Und ich würde euch mal bitten, schätzt mal, für wie viel ging das Ding weg in Dollar?
Ich weiß es, weil ich habe es gekauft.
Okay, du brauchst kein Fahrrad mehr.
Es steht jetzt in Jena.
Ja, ich sag 150 Millionen, ein Dollar für jedes Jahr.
Oh, krass. Okay. Ich denke, es ist weniger, weil ich glaube, so ein Dino-Skelett, glaube ich, ist weniger wert als so Kunst. Deswegen, ich denke auch, dass es ein paar Millionen sind. Ich schätze 50 Millionen. 50 Millionen.
Oh, Henry, du bist sehr gut heute im Schätzen. Sehr gut. Es waren knapp 45 Millionen Dollar.
Oh, krass. Okay.
Und es ist damit das aktuell teuerste Dino-Skelett, was je versteigert wurde. Das übertrifft den T-Rex Stan. Der wurde im Jahr 2020 für 32 Millionen Dollar versteigert. Und wenn wir jetzt mit diesem Wissen nochmal auf den Film zurückschauen, dann muss man sagen, die Preise, die dort aufrufen, sind absolut
mega moderat.
Lächerlich.
Mhm. Ja.
Also ich meine, das sind ja lebende Dinos, das sind ja keine Skelette. Der erste lebende Dino geht dort für läppische 10 Millionen Dollar weg.
Ja, krass.
Und der Indoraptor, den sie da vorstellen, ja, also die Kreuzung aus Indominus Rex und Velociraptor, die Killermaschine schlechthin, die geht da für gerade mal 43 Millionen über den Ladentisch. Also weniger noch, als das Stegosaurus-Skelett jetzt eingebracht hat. Also absolut lächerlich. Ich habe mal nachgeguckt, das teuerste Rennpferd, das jemals verkauft wurde, das war im Jahr 2000, das waren schon 70 Millionen Dollar für ein Pferd.
Wow.
Ja, okay, wow. Das ist richtig bitter für die armen Dinos. Vor allem ist es ja eh schon alles so schlimm, was die da machen. Ich hab den Film ja auch nochmal geguckt und mir kam das auch ein bisschen wenig vor. Er hatte da ja die ganze Zeit so einen Balken, der so zur Milliarde hinlief. Also er wollte auch irgendwie 1 Milliarde machen oder so mit diesen ganzen Sachen. Und da habe ich schon kurz gedacht, oh, rechnet sich das, ne? Extra da hinfahren zu dieser Insel, diese ganzen Dinger auf dem Schiff laden, und dann für ein paar Millionen nur verkaufen.
Und ich meine, bei allem anderen hauen die bei diesem Film übelst auf die Kacke und übertreiben ohne Ende. Aber bei diesen Preisen, da bleiben die so moderat. Und ich meine, er sagt ja, also dieser Vermögensverwalter, ne, der diese Auktion macht, der ist ja der Böse in dem Film. Und er sagt, er möchte dieses Geld, was bei der Auktion reinkommt, nutzen, um damit weitere Hybride zu züchten, um Killermaschinen herzustellen. Ne? Also er denkt da auch an quasi so Waffennutzung, Dinos als Waffen. So, und das ist sein Startkapital. Und am Ende dieser Auktion kommen für alle Dinos, die verkaufen, 128 Millionen Dollar zusammen.
Ja, lächerlich.
Also ich habe mal geguckt, das Research- und Development-Budget von Apple aus dem Jahr 2024, das waren 30 Milliarden Dollar, ja?
Ja, gerade so Militärforschung, da geht ja auch so viel Kohle rein, also das ist ja wirklich lächerlich.
Absolut.
Da hat jemand so gedacht, oh, okay, was ist richtig viel Geld? Und dann ja, war genau. Das schon richtig viel Geld. Also man irgendwie, sobald es in die Milliarden geht, kann man ja eigentlich schon, hat man ja schon gar kein Gefühl mehr, ne, was das eigentlich ja. Für eine irre, krass große Summe ist. Ja. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, aber natürlich, das hätten die besser machen können.
Das hätten sie auf jeden Fall besser machen können. Diese hohen Preise für solche Skelette, ne, bei den echten Auktionen jetzt, die rufen natürlich auch viele Schatzsucher und Glücksritter auf den Plan. Also in den USA kann man zum Beispiel einfach losziehen und auf entweder Privatland, wenn es dir gehört, dann kannst du sowieso machen, was du willst. Du kannst dich aber auch einmieten in privates Land, um ein Dino auszugraben. Und dann kannst du da quasi die Knochen raushacken und dann hast du natürlich so ein Problem dabei, denn wenn du das nicht ordentlich machst und mit einer paläontologischen Ausbildung oder so einer Grabungsausbildung, dann werden da vielleicht wertvolle wissenschaftliche Fundstellen auch zerstört, ne? Die erfassen dann auch zum Beispiel keine Geländedaten, also wie liegen die Knochen, ne? Wie sind die angeordnet, in welcher Schicht befinden die sich, gibt es vielleicht Aasfresserspuren, also diese ganzen, ich sag mal, Metadaten, die da noch dabei entstehen, die gehen dann auch verloren, wenn du jetzt wirklich nur drauf aus bist, möglichst geile Knochen zu haben, um damit ein bisschen Schmott zu machen. Das heißt, das ist ein super lukratives Geschäft, aber es hat manchmal auch seine Tücken. Und dazu hat Oliver auch noch was gesagt.
Es klappt übrigens nicht immer mit diesem Verkaufen. Manchmal gibt es auch so Fälle, wo das schief geht, weil das Gebot dann nicht erreicht wird. Und teilweise ist es auch so, dass die Länder, aus denen das rausgeschmuggelt wurde, es gibt durchaus auch noch so einen illegalen Fossilhandel. Also in der Mongolei war es zum Beispiel so, dass das ja jahrzehntelang eigentlich immer rausgeschmuggelt wurde. Es war nie offiziell möglich, solche Sachen legal zu erwerben, aber es ist halt trotzdem passiert und auch auf Auktionen dann versteigert worden. Und da gibt's einen berühmten Fall, ich glaube, das war Nicolas Cage, der Schauspieler, der dann ein Skelett gekauft hat. Ich glaube, das war so ein kleiner Tyrannosaurier-Verwandter, der dann wirklich danach Schlagzeilen gemacht hat, weil die Mongolei das zurückgefordert hat, die Regierung, und ja. Er das auch rausgerückt hat. Das heißt, er hat dann auch mehrere hunderttausend Euro dafür bezahlt oder hunderttausende Dollar dafür bezahlt und hat dann eigentlich nichts davon gehabt, weil das Stück dann wieder zurück in die Mongolei ging.
Dumm gelaufen.
Das habe ich mich eben auch schon gefragt, als er meinte, dass die so eine Ausgrabung in Grönland gemacht haben. Da habe ich mich auch schon gefragt, wie ist das eigentlich mit diesen Grabungsstätten und wem gehört das dann am Ende, wenn man das da irgendwie so ausgräbt? Aber das ist wahrscheinlich von Land zu Land unterschiedlich. In Deutschland darfst du ja nichts behalten, was du in deinem Garten ausgräbst.
Das stimmt nicht ganz. Also es ist auf jeden Fall international super unterschiedlich geregelt. Manche Länder verbieten das strikt. Oliver hat auch gesagt, du hast da natürlich ein Problem, wenn du jetzt zum Beispiel in Entwicklungsländern ausgräbst, dann haben die natürlich nicht die Technik, um das ordentlich wissenschaftlich zu untersuchen. Das heißt, du müsstest es eigentlich ausführen, um dann zum Beispiel ein CT zu machen, ne? Darfst du dann aber nicht, weil das Gesetz des Landes sagt, nee, Fossilien gehören uns, das ist quasi naturkundliches Erbe, das gebt ihr jetzt bitte nicht raus. Und dann hast du da ein wissenschaftliches Problem. In Deutschland ist es so, dass es föderal geregelt ist und zwar auch unterschiedlich. Also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gehört jegliches Fossil dem Land. Bayern aber hat beispielsweise keinen Fossilienschutz.
Was?
Gleich mal gucken, wie es in Schleswig-Holstein ist.
Ja genau, guck mal gleich nach.
Was?
Das heißt, es gibt in Bayern Steinbrüche, die von Privathändlern betrieben werden und die verkaufen die Stücke dann kommerziell und teilweise eben auch weltweit.
Okay, abgefahren. Das hätte ich jetzt von Bayern nicht gedacht, aber dass das natürlich wieder so eine föderale Geschichte in Deutschland ist, ja echt krass.
Und diese ganze Problematik, die zeigt sich auch noch darin, dass es eben so ein zweischneidiges Schwert ist. Denn wenn du jetzt diese Ausgrabung hast, nehmen wir mal die USA, ja, auf privatem Gelände ist es deins, dann bleiben natürlich manche Skelette in Privatbesitz. Manche werden dann privat ausgegraben, präpariert und gehen dann in solche Auktionen, um möglichst viel Gewinn zu erzielen. Dann werden sie dort versteigert und die Käufer geben sie dann aber teilweise auch wieder an Museen zurück. Also es ist eine schwierige Gemengelage. Zum Beispiel Stan, dieser 32 Millionen Dollar T-Rex, der soll dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal in einem Museum in Abu Dhabi ausgestellt werden. Und Apex, dieser Stegosaurus, der teuerste, ne, der wurde vom Käufer für 4 Jahre ans American Museum of Natural History in New York ausgeliehen. Also den kannst du dir dort aktuell vor Ort anschauen. Und das ist jetzt natürlich irgendwie schwierig, da eine Waage zu finden. Du sagst, okay, es muss irgendwie möglich sein, dass Milliardäre oder Millionäre so ein Ding kaufen, einem Museum leihen und dann hat die Allgemeinheit wieder was davon. Auf der anderen Seite beschneidest du natürlich mit so einer Privatausgrabung wieder so den öffentlichen Raum und die Möglichkeit, da öffentliche Forschung zu treiben. Und ich habe Oliver mal gefragt, was er von dieser ganzen Situation hält.
Die Sache ist, diese hohen Preise versauen einfach die Relation. Also für 44 Millionen Dollar, wenn ich 44 Millionen Dollar hätte, dann kann ich mir Grabungslizenzen auf Privatland in USA besorgen. Und alles, was ich dort finde, kann dann gefunden werden. Ja, also davon kann ich Präparatoren 100 Jahre beschäftigen und kann also eine ganze Herde eigentlich von solchen Stegosauriern ausgraben, wenn ich weiß wo. Und es steht in keiner Relation mehr, muss man sagen. Aber das ist ähnlich wie bei Kunst. Da ist es ja auch so, dass das dann teilweise irgendwie genutzt wird, um irgendwie Steuern zu sparen von den Reichen, dass die Sachen erst kaufen und dann spenden und das alles dann abziehen können und so. Also das ist alles so ein bisschen shady, würde ich mal sagen.
Trotzdem sagt Oliver jetzt auch, er wäre dagegen, diesen Privatbesitz komplett zu verbieten, weil diese Möglichkeit, privat sammeln zu gehen, auch viele Hobby-Paläontologinnen und Paläontologen auf den Plan ruft. Und die machen dann in ihrer Freizeit die Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und teilweise halt auch echt tolle Funde, die sie dann wieder einem Museum zur Verfügung stellen können. Der Europasaurus zum Beispiel, der wurde von einem Hobbypaläontologen entdeckt, nämlich von Holger Lüttke. Und deswegen heißt die einzig bislang gefundene Art von ihm auch Europasaurus Holgeri.
Auch witzig.
Ist auch süß, ne?
Ja.
Ihr seht, ne, es ist super schwer, das einzuschätzen, weil gerade für so tolle, gut erhaltene Exemplare, die dann in die Millionen gehen, da brauchst du als Museum dann halt wirklich eine Art von Mäzen oder irgendeine Art von finanzieller Unterstützung oder Leihgabe, damit es dann tatsächlich ausgestellt werden kann. Deshalb hat Oliver Winks noch einen Wunsch geäußert, nämlich diesen hier.
Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Paläontologie einen besseren Stellenwert hat, so generell in der Gesellschaft, weil letztendlich sind wir diejenigen, die aus der Vergangenheit des Lebens Rückschlüsse ziehen können, was passiert in Zukunft, was passiert jetzt, wenn sich alles verändert, ne? Also wenn sich die Klimazonen verschieben, wie reagieren die Ökosysteme? Gibt es ein Massensterben, gibt es keins und so weiter? Also das sind so Sachen, die hängen ganz eng eigentlich mit unserer Lebensgrundlage zusammen. Und dafür muss ich sagen, ist Paläontologie immer noch zu sehr ein Nischenfach in unserer Gesellschaft. Alles, was dabei hilft, das weiter zu promoten, ist natürlich super. Ja, und Dinosaurier sind natürlich so der Leuchtturm mehr oder weniger an Sachen, einfach weil das riesige Tiere waren, die wahnsinnig lange unseren Planeten dominiert haben. Und ich glaube, dieser Faszination kann sich niemand entziehen.
Können wir so stehen lassen, oder?
Ja.
Auf jeden Fall.
Mehr Raum für Dinos. So Leute, wir als Dino-Fans, was vergeben wir denn heute für ein Prädikat für das Franchise Jurassic Park? Jackpop, was würdest du sagen?
Also wir haben ja von oben Delfin, Schildkröte, Kuh, Kaninchen, Kauz, Katze, Stinktier. Stinktier wäre das Schlechteste, Delfin das Beste. Und mir fällt es wirklich schwer, weil wir immer davon ausgehen müssen, also erstmal haben wir übelst viele Filme zur Auswahl. Außerdem müssen wir davon ausgehen, dass 1993 der Wissensstand in der Paläontologie einfach noch nicht so weit war wie heute. So nach heutigen Kriterien das zu bemessen, wäre jetzt auch ein bisschen unfair. Deswegen würde ich sagen, Dinos zurückholen ist völlig gaga, absoluter Blödsinn, wird nie funktionieren. Da wäre ich schon eher so beim Kaninchenkauz oder bei der Katze, also sehr weit unten. Aber gerade diese ersten Filme haben wirklich versucht, noch ganz viel wissenschaftliche Beratung mit reinzuholen, diese Verhaltensweisen und auch das Aussehen irgendwie möglichst akkurat darzustellen. Also ich würde dann noch ein Stück nach oben gehen und vielleicht irgendwie so eine... Ja, leider haben wir kein Huhn, aber eine Kuh, würde ich vielleicht sagen. Kuh könnte ich mir ganz gut vorstellen. So eine gute Mitte, würde ich sagen.
Anne, was sagst du dazu?
Also ich, ehrlich gesagt, bin ich bei der Katze. Also ich hab eben gedacht, ich will eigentlich auch nicht so sein, aber die Idee ist cool, ne? Also generell die Idee von Jurassic Park, das ist eine witzige Sache mit dem Bernstein und so weiter. Aber ja, Bullshit, funktioniert alles nicht. Und wir wissen viel über das Verhalten von Dinos, also mehr als man vielleicht denkt, was man irgendwie erfahren kann über Knochen. Aber wenn sie es jetzt nicht mal geschafft haben, irgendwie so realistische Preise aufzurufen für echte lebende Dinos, die sie sich ausgedacht haben, dann tut's mir auch wirklich leid. Also nicht mal in dem Punkt konnten die irgendwie so einen Sieg nach Hause fahren. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt bei der jammernden Katze.
Okay, wow, so eine Diskussion hatten wir ja, glaube ich, noch nie. Das ist jetzt so ein bisschen zwischen Mitte und ganz unten und so.
Meistens sind wir uns einigermaßen einig.
Das stimmt, das stimmt. Deswegen jetzt hier die absolute Premiere. Wissen hinter den Kulissen diskutiert. Also,
der Streit.
Ich bin tatsächlich ein bisschen zwischen euch angesiedelt, weil zum einen natürlich ist sehr, sehr viel Quatsch, ne? Also auch zur damaligen Forschungszeit waren sicherlich schon einige Sachen so ein bisschen veraltet und gerade die neueren Filme, die hätten sie eigentlich besser wissen müssen, da haben sie es nicht angepasst. So. Von daher, naja, aber natürlich muss man denn gerade den älteren Filmen, das ist das, was du gesagt hast, Jack, noch so ein bisschen den Bonus geben, die wussten es teilweise nicht besser. Deswegen würde ich nämlich zum nächsten Verwandten der Dinosaurier tendieren und zwar zum Kaninchenkauz. Und ich sag mal, das wäre dann auch genau die Mitte zwischen euch. Was sagt er dazu?
Ja.
Na gut.
Kann ich,
ja. Können wir so machen.
Es ist die untere Mitte und deswegen bekommt Jurassic Park offiziell hiermit von Wissen hinter den Kulissen den Kaninchenkauz. Jetzt interessiert mich natürlich noch, was Oliver Winks als Paläontologe zu Jurassic Park zu sagen hat.
Das ist eine gute Frage, die ist auch ein bisschen vielschichtig, also vielleicht auch vielschichtiger, als du denkst, weil es gibt nach dem Jurassic Park Film gab es eine Ausstellung dazu, wie der Film gedreht wurde, also was da an Technik und so weiter reingegangen ist. Und ein Teil der Erlöse dieser Ausstellung, der floss in eine Stiftung, in die Jurassic Foundation. Und diese Jurassic Foundation gibt Gelder raus für Forschungsarbeiten zu Dinosauriern. Ja, also letztendlich hat auch Jurassic Park dafür gesorgt, dass die Wissenschaft mehr Geld hat. Das heißt, ich habe da selber mich mal beworben als Student vor, das war schon wieder 20 Jahre her jetzt, und habe auch irgendwie $2,100 von denen damals bekommen, um dann irgendwie in den USA auch Geländearbeiten machen zu können. Also ich konnte dann rumreisen, konnte verschiedene Steinbrüche untersuchen und die Studien, die ich mir vorgenommen hatte, auch durchführen. Dank Geld, das letztendlich über Jurassic Park irgendwie erwirtschaftet wurde. Ich glaube nicht, dass das bei den neuen Filmen noch der Fall ist. Das ist wirklich so eine große Kommerzialisierung. Da werden manchmal noch Fachwissenschaftler gefragt, was das Aussehen der Dinos angeht, aber das ist häufig nicht auf den aktuellen Stand. Teilweise ist es auch gar nicht gewollt. Also bei den kleinen Raptoren zum Beispiel ist es gar nicht gewollt, dass die Federn kriegen, weil das würde die Betrachter, die Zuschauer dann eher verstören, wenn die plötzlich komplett anders aussehen. Wobei es eigentlich, also man kann die auch durchaus gefährlich darstellen, wenn die Federn haben. Ne? Also es ist nicht so, dass die dann unbedingt immer nett aussehen müssten. Also die waren sicherlich auch gefährlich, so wie sie wirklich waren. Ja? Und ich wäre eher dafür, das wissenschaftlich korrekter zu machen. Aber dafür gibt's natürlich auch irgendwie Dokumentationen. Das ist ja auch ein sehr populäres Thema bei der BBC und so, das Dinosaur Planet und so weiter. Gibt's also diverse Dokumentationen, die auch Dinosaurier-Animationen drin haben. Und die sind meistens wissenschaftlich ziemlich korrekt und ziemlich gut.
Also mega geil, muss ich sagen, dass Erlöse aus Jurassic Park in die Dino-Forschung geflossen sind. Was für ein geiler Move.
Gut, ne?
Gefällt mir.
Und dann können wir doch an dieser Stelle auch direkt noch eine weitere Empfehlung geben. Und vielleicht ist das der persönliche Abschluss dieser Folge, dass wir sagen, wenn ihr Jurassic Park gesehen habt und euch das Entertainment begeistert hat und ihr den Rest aber scheiße gefunden habt, dann guckt euch doch einfach eine Dino-Doku jetzt an. Geht doch zur BBC, guckt euch das doch an.
Dinosaur Planet ist übrigens wirklich mega. Also ich habe das gesehen und das ist richtig, richtig nett gemacht.
Wo läuft das?
Das ist so eine Kooperation von BBC und Apple TV.
Okay. Und falls ihr nicht nur Dino-Forschung unterstützen wollt, sondern auch euren Lieblingspodcast, lasst uns doch gerne 5 Sterne bei der Podcast-Plattform eurer Wahl da.
Und wenn ihr Lust habt, uns noch direkt zu unterstützen, dann findet ihr wie immer in den Shownotes auch den Link zu Ko-fi. Das ist unsere Crowdfunding-Plattform, wo ihr uns 1, 2, 3 Euro ganz nach Belieben einfach zukommen lassen könnt.
Genau, und eine Info noch zu Ko-fi. Also ihr habt ja jetzt gehört, ich bin großer Stegosaurus-Fan. Und jetzt, wo ich weiß, dass es ein großes Stegosaurus-Skelett zu kaufen gibt, würde ich das natürlich auch mit euch anderen beiden teilen. Und Wissen hinter den Kulissen wünscht sich ein Stegosaurus. Also wenn ihr 1 Euro übrig habt, würden wir uns sehr freuen.
Bauen wir dann auf Henrys Privatmenschen, bauen wir das dann auf.
Yes, yes.
Im Garten.
Genau. Okay, ja, damit würde ich sagen, schöne Folge. Vielen Dank an euch beide und an alle. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.